ARD Sounds.
Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Der Alte von Rhöndorf, so titulierten Zeitgenossen den ersten deutschen Nachkriegskanzler Konrad Adenauer. Im Januar wäre er 150 Jahre alt geworden. Über ihn ist viel geschrieben worden. Zum Teil strickte Adenauer an seiner Legende eifrig mit. Zum Jubiläum zeigt sich aber, dass vieles in der Politik des CDU-Mitbegründers unglaublich aktuell ist. Sein Leben und Werk werden weiter erforscht und stetig neu bewertet. Dies auch, weil es scheint, dass manche Eckpfeiler seiner Ideen und Überzeugungen, wie etwa die deutsch-französische Freundschaft und die Wehrhaftigkeit der Bundesrepublik, heute weniger solide zu sein scheinen als zu seinen Lebzeiten. Rainer Volk über Konrad Adenauer, den Alten von Rhöndorf.
Zu den dumpfen Klängen der Trommel.
Eine Zeremonie wie an diesem 25. April 1967 hatte die Bundesrepublik noch nicht erlebt. Vormittags Staatsakt im Bonner Bundestag. Dabei Bundespräsident und Bundeskanzler, der amerikanische und der französische Präsident sowie dutzendweise Regierungschefs und Politiker aus aller Welt. Um 14 Uhr feierliches Requiem im übervollen Kölner Dom. Dann Transport des Sarges per Schnellboot der Marine rheinaufwärts zur Beerdigung. Radio und Fernsehen übertragen live. Überall stehen Menschenmassen, die um den Toten Konrad Adenauer trauern. Dass der Politiker Adenauer auch 150 Jahre nach seiner Geburt nicht von gestern ist, bewies Joschka Fischer im Spätherbst 2025. Der grüne Ex-Außenminister fasste seine Meinung zu Adenauer in dem Satz zusammen, je älter er werde, desto wichtiger sei dieser für ihn. Einen Grundsatz an festen Überzeugungen zu haben und diese dann umzusetzen versuchen, wenn das der Markenkern Adenauers war, dann konnte man diesen etwa Anfang 1949, als die Gründung der Bundesrepublik anstand, unschwer durchhören.
Ich glaube mit Sicherheit, dass diese westdeutsche Bundesregierung sich in erster Linie natürlich für den Wiederaufbau Deutschlands, aber dann auch mit ganzer Kraft für die Wiederherstellung des zusammengebrochenen Europas einsetzen wird.
Mein Großvater war ein Mann klarer Entscheidungen und hat seine Vorstellungen und Ziele konsequent und mit Hartnäckigkeit gegen Widerstände verfolgt.
Bettina Adenauer war dies, fünftälteste in der Generation der Enkelinnen und Enkel der Familie. Sie berichtet in der Küche des ehemaligen Adenauer Wohnhauses in Rhöndorf bei Bonn, der erste Kanzler sei kein Großvater zum Kuscheln oder Vorlesen gewesen, aber unterm Strich sind ihre Erinnerungen an ihn positiv.
Er versammelte die Familie zweimal im Jahr hier im Hause um sich, alle. Das war einmal der zweite Weihnachtstag und das zweite war ein Treffen im Sommer zum sogenannten Kirschenessen. Hier standen früher Kirschbäume. Also ein Sommerereignis und ein Winterereignis, was immer sehr fröhlich war. Da kam die ganze Vetternschar und Geschwisterschar zusammen. Und so blieben wir in Kontakt und sind es auch heute noch.
Zur Aura des Hauses trägt bei, dass fast alles so geblieben ist wie 1967. In der Küche die cremefarbigen Schränke, der Tisch und die Stühle, im Wohnzimmer Sofa und Schränke, im Schlafzimmer, in das die Besucher durch ein Fenster blicken können, liegen auf einem Beistelltisch Schallplattenhüllen. Obenauf ist Haydns Symphonie Nummer 94 zu entdecken, wohl eines der letzten Musikstücke, das Adenauer hörte. Am Fuß des Hangs, an dem das Haus 1937 gebaut wurde, gibt es, immer wieder modernisiert, eine Gedenkstätte der bundeseigenen Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus. Von hier aus werden Besucher das ganze Jahr über durch Haus und Garten geführt.
Und auf diesem anderen Zeitungsausschnitt vom Westdeutschen Beobachter vom März 1933, da wurde getitelt »Fort mit Adenauer«.
An diesem Tag stellt Sabine Steidle vom Bildungsreferat der Gedenkstätte den Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse eines Gymnasiums aus Montabaur im Westerwald als erstes die Lebensstationen Adenauers vor. Die gut zwei Dutzend Teenager hören interessiert zu. Aber bei Nachfragen zu historischen Ereignissen in Adenauers Zeit kommen die Antworten eher zögernd.
Jetzt wird's dem deutschen Volk zu bunt, an den Laternenpfahl mit dir, du Schweinehund. Er wurde mit dem Tod bedroht und es wurde immer gefährlicher für ihn.
Das Reportermikrofon erklärt die Zurückhaltung wohl nur zum Teil. Eher schon die Tatsache, dass Adenauers Politikerleben lang, facettenreich und voller Wendungen war. Selbst Historiker halten eine geradlinige Nacherzählung für kaum mehr zeitgemäß und setzen Schwerpunkte. Norbert Frey, emeritierter Professor für Zeitgeschichte an der Uni Jena, begnügte sich in seiner Biografie Adenauers, die im Sommer 2025 erschien, mit 400 Seiten. Darin erwähnte er zwar dessen Lebensstationen von der Geburt bis zum Tod, aber sein eigentliches Interesse setzte erst nach der Absetzung Adenauers als Kölner Oberbürgermeister 1933 ein.
Das war für ihn ein einschneidendes Erlebnis. Ja, und dann ist für mich wichtig, weil das auch in den umfangreichen Biografien aus meiner Sicht nicht angemessen intensiv behandelt worden ist, die Zeit des Nationalsozialismus. Ich glaube, wenn es einen Menschen gibt, dann ist es Konrad Adenauer, auf den der Begriff der inneren Emigration eigentlich zutrifft.
Weil er ab 1933 kein politisches Amt mehr ausüben durfte und zu Beginn wie gegen Ende des Hitlerreichs zeitweise sein Leben in Gefahr war, gilt Adenauer als Nazi-Gegner. Wenig bekannt ist, dass er noch wenige Wochen vor Vereidigung Hitlers als Reichskanzler glaubte, in Preußen, dem größten Teilstaat der Weimarer Republik, könne man die NSDAP an der Regierung beteiligen. So könne man sehen, Zitat, ob sie wirklich in der Lage sind, so hohe Ämter zu versehen. Der Historiker Holger Löttl, Leiter der Abteilung Wissenschaft im Adenauerhaus und ebenfalls Autor einer neuen Darstellung des Kanzlerlebens, sagt über diesen Fehler:
Was er halt wirklich lange unterschätzt, ist die rassenideologische, revolutionäre Radikalität. Aus dem Jahr 1932 sind da einige Äußerungen von Adenauer überliefert. Und sein Biograf Hans-Peter Schwarz, der das erstmals thematisiert hat in den 80er Jahren, hat da schon ein sehr pointiertes Urteil gefällt, indem er sagte, wäre das nach 1945 bekannt geworden, dann hätte ihm das politisch sicherlich geschadet.
Daher analysiert die historische Wissenschaft heute genau jene 12 Jahre, die der spätere Regierungschef im politischen Abseits verbrachte. Holger Löttl meint, der damals bereits über 60-Jährige sei durch diese Lebensphase zu einem Skeptiker an der menschlichen Natur geworden.
Ein Träumer ist er nie gewesen, aber als Kölner Oberbürgermeister ein rationaler Macher. 1933 macht er dann die Erfahrung, von jetzt auf gleich persona non grata zu werden. Er schildert später einmal, dass Leute, die früher die Nähe des Oberbürgermeisters und seiner Familie gesucht haben, nun die Straßenseite wechselten. Also das opportunistische Verhalten der Mitmenschen, das hat ihn geprägt.
Als weiteren Teil dieser bitteren Lehre aus den Erfolgsjahren des Nationalsozialismus sieht Norbert Frey seine äußerst skeptische Haltung zum Widerstand. Adenauer habe gemeint, die Deutschen müssten erst die totale Niederlage von Hitlers Regime miterleben, um sie wieder für die Demokratie als Staatsform gewinnen zu können.
Das ist unübersehbar, dass er in diesem Sinne die hochgradige Bereitschaft der Deutschen, diesem System zu dienen und zu folgen, klar gesehen hat und eben auch aus diesem Grund sich für Ideen des Widerstands, etwa auch Gördlers Kreis, dann nicht nur nicht interessiert hat, sondern sich geradezu vehement davon distanziert hat. Auch aus Angst natürlich und aus Sorge um seine Familie.
Es gab Listen und da standen die Namen drauf von den Personen, die nicht mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Und Adenauer war für den Regierungsbezirk Köln auch auf dieser Whitelist. Und man wusste, da stand auch drauf, former Mayor, also man wusste, er war mal Bürgermeister gewesen, mit dem kann man zusammenarbeiten, sodass dann die amerikanischen Soldaten direkt hierher in Adenauers Haus kamen und ihn auch gefragt haben, ob er zurückkommt nach Köln.
Die Rückkehr Adenauers 1945 in die Politik ist für Sabine Steidle bei ihrer Führung in Rhöndorf ein wichtiger Moment. Denn seine zweite Chance ergriff dieser ohne Zögern und mit einem ausgeprägten Willen zur Macht, der ihn bis weit in die 1960er Jahre kennzeichnete. Zum Programm der CDU, die er mitgründete, gehörte, dass sie überkonfessionell orientiert war, anders als die rein katholische Zentrumspartei der Weimarer Zeit. Ein kleiner Ausschnitt aus einer Radioansprache, die der damals 70-Jährige im März 1946 hielt.
An die Stelle der materialistischen Weltanschauung muss wieder die christliche treten. An die Stelle der sich aus dem Materialismus ergebenden Grundsätze, diejenigen der christlichen Ethik. Sie müssen bestimmend werden für den Wiederaufbau des Staates und die Abgrenzung seiner Macht, für die Rechte und Pflichten der Einzelperson, für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben.
Der politische Neuanfang Adenauers markierte zugleich den Beginn zahlreicher Anekdoten zu seiner Person. Etwa seine tägliche Fahrt mit der Fähre von Niederdollendorf am rechten Rheinufer ins linksrheinische Bad Godesberg, wo der Parlamentarische Rat ab 1948 das Grundgesetz erarbeitete. Auf dem Schiff, das inzwischen elektrisch fährt, ist unter dem Kommandostand eine Metallplakette mit Adenauers Konterfei befestigt. Adenauer war bei seinem Neustart nicht nur alt, sondern kränkelte auch oft. Das Bild des rüstigen Mannes, der Rosen züchtend und Boccia spielend die Fäden der westdeutschen Politik zog, entsprach nicht der Wirklichkeit. Norbert Frey sagt über das wohlgehütete Geheimnis um den Gesundheitszustand:
Es ist ja auch in der Öffentlichkeit kaum eine Vorstellung davon vorhanden, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der letztlich eine fragile Gesundheit hatte, der eigentlich sein ganzes Leben lang es auf den Bronchien hatte, der eigentlich jedes Jahr eine Lungenentzündung hatte und monatelang das mit sich schleppte, jedes Jahr mindestens zweimal für viele Wochen in den milden Süden verschwand und das auch in der Zeit als Kanzler.
Interessant ist dabei, in den ersten Jahren setzte Adenauer sein Alter als Positivargument ein. Viele jüngere Politiker, auch in der CDU, hätten wenig Übung in demokratischer Praxis gehabt oder waren als Mitläufer im Nationalsozialismus kompromittiert, erklärt Holger Löttl.
Ich glaube, das hohe Alter war politisch gesehen durchaus ein Vorteil. Da brachte Adenauer was mit an Lebenserfahrung und politischer, administrativer Erfahrung. Gleichzeitig konnte man kalkulieren, dass er eine Übergangslösung sein würde und dann zu einem nicht allzu fernen Zeitpunkt in der Zukunft eine jüngere politische Generation nachrücken könne.
Fast mythischen Rang erlangte bald ein zweites Kalkül Adenauers, die Wahl zum Präsidenten des Parlamentarischen Rates im September 1948. Damit wurde er zum Hauptansprechpartner der Westalliierten, Amerikanern, Briten und Franzosen, die im heraufziehenden Kalten Krieg zwischen Ost und West auf eine Gründung der Bundesrepublik drängten. Im Vorfeld hatte er dafür dem Sozialdemokraten Professor Carlo Schmid die Leitung im Hauptausschuss überlassen, dem Gremium, das die Artikel des Grundgesetzes formulierte. Die SPD merkte jedoch bald, dass dies ein Trick war, wie Holger Löttl erzählt.
Hier in dem Haus hat es in den späten 60er Jahren eine erste Zeitzeugenkonferenz gegeben mit Carlo Schmid. Der hat sich also hier die Stufen hochgekämpft und einen Sitz fallen lassen und dann berichtet, dass es der größte Fehler der SPD in der Nachkriegszeit gewesen sei, sich auf diesen Deal einzulassen.
Während sich der SPD-Mann mit den Details der Grundgesetzartikel plagte, gelangte Adenauer als Sprecher des Parlamentarischen Rats ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit und damit ins Zentrum der Macht. Norbert Frey sagt über Adenauers Denken in den entscheidenden Monaten 1948 und 49:
Irgendwelche Details in Sachen Grundgesetze sind dem Präsidenten des Parlamentarischen Rats nicht so wichtig, wenn er denn schon gewissermaßen so etwas wie der Vorrepräsentant der kommenden Bundesrepublik ist. Und in diesem Sinne will er wirklich sehr früh die ganze Macht. Und deswegen auch will er 1949 keine große Koalition wie andere in der CDU, sondern er will lieber eine kleine, sogenannte bürgerliche Koalition.
Derlei Kunstgriffe zum eigenen Vorteil mehrten weit über das politische Bonn hinaus den Respekt vor seiner Schleue und Weitsicht. Berühmt ist in dieser Hinsicht vor allem Adenauers Wahl zum Bundeskanzler am 15. September 1949, bekannt gegeben durch Bundestagspräsident Erich Köhler.
Meine Damen und Herren, ich möchte das Ergebnis der Stimmabgabe bekannt geben.
Für die nötige absolute Mehrheit von 202 Stimmen im ersten Wahlgang sorgte Adenauer an diesem historischen Tag selbst, indem er auf dem Stimmzettel ein Ja hinter seinem Namen ankreuzte. Alles in Ordnung, stellte Köhler daraufhin fest.
Diese Mehrheit im Sinne der eben genannten Vorschriften ist auf den Namen des Abgeordneten Dr. Adenauer entfallen.
Von derlei Manövern abgesehen gilt die Adenauer-Zeit heutzutage aber vor allem als reichlich spießig, bürgerlich und kleinkariert. Kritisiert wird zudem häufig, dass es im Bundeskabinett und im Bundestag nicht immer nach den Regeln der Demokratie zugegangen sei. Der Zeithistoriker Norbert Frey sieht das anders und nennt Adenauer einen, Zitat, lernstarken Demokraten.
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass er ein Demokrat ist und genauso klar ist, dass ihm die deliberative Demokratie nichts ist, woran sein Herz hängt. Also es geht um die Kanzlerdemokratie, es geht um Führung und um das, was dann ja auch von ihm gesagt worden ist, dass er seine Entschlüsse als Mann der einsamen Entschlüsse eben fällt.
Ich sage Ihnen, meine lieben Parteifreunde, in unserer Hand, in der Hand der Christlich-Demokratischen Union und der CSU zusammen mit den beiden anderen Koalitionsparteien liegt bei der zukünftigen Wahl in Wahrheit das Schicksal der Welt.
Diese großen Worte, sie fielen in einer Parteitagsrede kurz vor der Bundestagswahl 1953, klangen zwar pathetisch, waren aber, sagen die Experten, größtenteils ernst gemeint. Seine Prinzipien der Politik durchzusetzen, war Adenauer wichtig. Kein Wunder, dass bald das Schlagwort von der Kanzlerdemokratie kursierte. Holger Löttl von der Röndorfer Adenauer Stiftung argumentiert, dabei sei es ihm vor allem um die Stabilisierung der demokratischen Institutionen gegangen.
Das ist halt ein Demokratieverständnis, das sich in erster Linie auf die staatlichen Institutionen bezieht. Die Mechanismen, die Abläufe der parlamentarischen Demokratie beschreibt, von seinem ganzen Temperament her sozusagen, war er ein Mann der Exekutive. Zugleich dieser autoritäre Führungsstil, der seiner biografischen Prägung im Kaiserreich und auch in der Weimarer Republik entsprach.
Kaum hinterfragt wurden alsbald weitere Etikette der Regierungsjahre Adenauers, Bonner Republik zum Beispiel oder Adenauer-Ära. Was damit gemeint war, blieb unklar. Holger Löttl ist der Ansicht, dass sich die Bezeichnung Adenauer-Ära nicht auf alle gut 14 Regierungsjahre des ersten Bundeskanzlers beziehe, sondern nur auf die mittlere Zeit.
Sie haben so von 1949 bis 1951, 52 noch einen Kanzler, der noch nicht so unumfochten im Sattel sitzt. Und die zweite Bundestagswahl von 1953, die ist da so eine Zäsur. Da ist ja der Wahlerfolg der Koalition absolut beeindruckend. Also wenn Sie so den Kern der Adenauerschen Kanzlerdemokratie definieren wollen, im Sinne von eigentlicher Ära Adenauer, dann würde ich sagen, sind das so die Jahre 53 bis 58.
Es gab nicht nur Glanzlichter. Dass unter Adenauer Ex-Nationalsozialisten wieder in Ämter kamen oder in diesen bleiben durften, ist inzwischen allgemein bekannt. Als Negativbeispiel gilt vor allem die sogenannte Spiegel-Affäre 1962, als die Bundesregierung den Herausgeber des Magazins, Rudolf Augstein, und andere Journalisten über Monate in Untersuchungshaft hielt und so die Pressefreiheit missachtete. Und auch Bespitzelungsaktionen gegen SPD und FDP durch den Bundesnachrichtendienst BND duldete Adenauer, weil er deren Politik im Kalten Krieg für gefährlich hielt. Holger Löttl wägt ab.
Also man könnte sagen, ein bürokratisch institutionalisierter Machtmissbrauch, das sollte man auch jetzt nicht versuchen zu relativieren. Selbst das steht unter diesem unbedingten Primat der institutionellen Stabilisierung der Bundesrepublik. Man muss Adenauer schon ernst nehmen, Mitte der 50er Jahre, wenn er die potenziellen Folgen eines SPD-Wahlsieges für verheerend hält.
Ich habe hier Meinungsfreiheit. Wer möchte die Meinungsfreiheit haben? Ein hohes Gut in jeder Gesellschaft. 10 Euro. Wer bietet 10 Euro zum Ersten? Wer bietet 20?
Im Röndorfer Adenauerhaus werden diese Episoden nur gestreift. Bei der Bildungsarbeit legen die Mitarbeitenden dort den Schwerpunkt auf Grundsatzentscheidungen des ersten Bundeskanzlers und seine christlich-demokratischen Wertvorstellungen. So bietet die Gedenkstätte auch Workshops an, in denen einzelne Begriffe hinterfragt werden. Die Gymnasiasten aus Montabaur animiert Claudia Weibel vom pädagogischen Team des Hauses zu einer Auktion. Sie sollen mit Spielgeld Begriffe ersteigern. Meinungsfreiheit zum Beispiel, Engagement, Toleranz, Akzeptanz, Religionsfreiheit.
50 zum Ersten, zum Zweiten und...
Es wird rasch lebhaft in der Gruppe, die Scheu vor der Aura des Ortes verschwindet, alle diskutieren und tuscheln. Als sie ihre Spielgeldeinsätze investiert haben, müssen die Mädchen und Jungs erklären, was die Begriffe für sie bedeuten.
Ja, wir haben Verantwortung genommen, weil Verantwortung in der Gesellschaft einfach wichtig ist, dass wenn man das falsch macht, dass man das zugibt und dass man da offen drüber reden kann.
Dann haben wir uns noch für die Bildung entschieden, damit alle wissen, was richtig und was falsch ist.
Also wir haben Toleranz genommen, weil zum Teil auch Respekt darin steckt und auch Akzeptanz.
Ja, dann haben wir noch Meinungsfreiheit, das ist so das Fundament in der Demokratie.
Es ist nicht einfach, auf dem Niveau von Basiswissen den roten Faden von Adenauer zur Demokratie von heute zu finden. Der Zeithistoriker Norbert Frey meint, einzelne Anliegen aus Adenauers Zeit, wie das Abkommen mit Israel zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts an den Juden oder die deutsch-französische Freundschaft, hätten langfristig getragen. Doch die größte bleibende Veränderung sieht Frey woanders und bemüht dafür den Satz des Soziologen Jürgen Habermas, der von der, Zitat, vorbehaltlosen Öffnung gegenüber der Kultur des Westens sprach.
Tatsächlich ist es das, was als in meiner Sicht wirklich wichtigste Leistung von Adenauer anzusehen ist, nämlich, dass er mit seiner Außenpolitik, mit seiner Westintegrationspolitik und Europapolitik die Grundlagen dafür legt, dass dann allerdings im Wesentlichen am Ende und nach seiner Zeit diese Verwestlichung dieser Bundesrepublik in einem kulturell-politisch-gesellschaftlichen Sinne stattfinden kann.
Diese Stunde des Abschieds wird für Sie und für uns gemildert, weil Sie heute nicht Abschied von diesem Hause nehmen, sondern von Ihrem Amt.
Konrad Adenauers letzte Jahre waren mühsam. Seine Partei, die CDU, wollte ihn ab Ende der 1950er Jahre abservieren. Seine Gedankenspiele, Bundespräsident zu werden, endeten im Nichts. Und dass er unverhohlen wissen ließ, Wirtschaftsminister Ludwig Erhard tauge nicht als sein Nachfolger, verärgerte auch Bewunderer. Dessen ungeachtet erlebte die Republik bei seinem Rücktritt am 15. Oktober 1963 großes Staatstheater. Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier ließ die Amtszeit Adenauers seit dem September 1949 Revue passieren und erklärte am Ende:
Damals standen Sie auf und traten vor das Haus. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf, Herr Bundeskanzler. Um für das deutsche Volk dankbar zu bekunden, Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht.
Doch bis die Politik ihren Frieden machte mit dem Vollblutpolitiker von Rhöndorf, vergingen noch Jahre. Weil Adenauer auch im Ruhestand mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt, weil seine Memoiren allzu selbstgefällig ausfielen und sich als zähe Lektüre herausstellten. Amüsiert waren einzig die Kabarettisten der Stachelschweine und der Lach- und Schießgesellschaft.
Schlag nach bei Konrad, da steht alles drin. Schlag nach bei Konrad, ja, da bist du gleich überall drin.
Nach wie vor tauchten Briefe aus seiner umfangreichen Korrespondenz mit politischen und privaten Freunden auf. Diese Zeitzeugnisse fließen weiterhin ein in die Adenauer-Forschung. Dass da nicht nur letzte Eckchen auszuleuchten sind, ist für Holger Löttl unbestreitbar.
Ich würde aber durchaus auch noch Forschungsbedarf sehen in der Außenpolitik. Wir haben jetzt kürzlich ediert die Gespräche, die Adenauer führte in Moskau 1955. Also neuer Blick auf die Ostpolitik.
Konrad Adenauer ist heimgekehrt.
Am Abend der Trauerfeierlichkeiten an jenem eingangs erwähnten 25. April 1967 berichtete die ARD auch von der Beisetzung des Sarges in Rhöndorf. Die Mächtigen und Wichtigen der Welt waren da bereits auf dem Heimweg. Die Ehrenbekundung des Westens für Adenauer war quasi beendet, nachdem man an diesem Tag auch symbolisch zusammengestanden hatte in der Trauer um einen Staatsmann.
Adenauer würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sozusagen diesen Zerfall des Westens miterleben würde, wie wir ihn gerade haben.
Sagt Holger Löttl über die Veränderungen in der westlichen Welt und sieht Anknüpfungspunkte von den 1960er Jahren in die Gegenwart.
Er hatte Furcht vor den jeweiligen nächsten US-Präsidentschaftswahlen, weil ein Stück weit immer wieder hinterfragt wurde, gilt weiterhin das politische und militärische Sicherheitsversprechen der US-Amerikaner. Spätestens mit der Berlin-Krise schmilzt Adenauers Vertrauen in die Verlässlichkeit der amerikanischen Europapolitik dahin wie der Schnee in der Sonne. Und das führt ihn auch zu der Erkenntnis, das ist höchst aktuell, dass Europa sich selbst ertüchtigen muss.